Der Text, mit dem der Herr uns heute ansprechen möchte, hoffentlich auch durch das, was ich dazu sage, steht im Lukas-Evangelium, dem Kapitel 15, 1 bis 7. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Letzte Woche wollte ich mich von meinem Navi zur Familie Giesmann führen lassen. Und es hat mich in die Irre geführt. Ich habe seiner merkwürdigen Weisung vertraut und ich landete im Wald am Zaun eines Militärgeländes. Am Zaun waren Warnschilder befestigt. Vorsicht, Schießübungsplatz. Ich hoffte, dass Kugeln nicht weiterfliegen als bis zum Zaun. Und dann landete ich mit meinem Auto auf einem Waldweg im Matsch. Rechts Farnkraut, links Farnkraut und ein Graben. Aber mein Navi sagte, weiter geradeaus. Es erzählte mir ganz offensichtlich Quatsch. Und es nahm dafür keine Verantwortung. Es hat einen Sinn, warum ich das sage. Weil das nämlich mit manch einer großspurigen Anweisung, die wir von schlauen Leuten hören, ebenso ist. Und dann übernehmen sie keine Verantwortung für das, was sie gesagt haben. Naja, ich dachte, ich könnte ja zur Not meine Frau anrufen. Und da fiel mir ein, ich habe ja gar kein Handyempfang. Null. Kein Netz. Und wenn ich sie mich auch empfangen würde auf ihrem Handy, wie in aller Welt, sollte die dich hier finden. Höre schon noch meine Frau dann im Auto rufen, mein Gott, wo ist der denn jetzt hier abgeblieben? Und wie sollte ich ihr das erklären? Wisst ihr was? Auch Christen können sich in ihrer Sehnsucht nach Gott so verheddern. Nicht nur die Menschen außerhalb der Kirche. Es gibt Hilfe, sagt Jesus. Wenn dieser Sinn, auf dem man auf ist, der Gott ist, den Jesus kannte und dessen Repräsentant er geworden ist auf dieser Erde. Drei Gedanken zu diesem Gleichnis Jesu. Jesus erwähnt in seinem Gleichnis ein Schaf, das seinem Hirten verloren gegangen ist. Und auf dem ersten Blick könnte man sagen, was geht mich das persönlich an? Wie schön für die anderen, ne? Die armen Säcke da, wo die Wölfe heulen und die irgendwie nicht ein und aus wissen. Aber was geht mich das an? Was geht mich das jetzt an? Normalerweise reagiert man ja auf Dinge, von denen man denkt, das könnte mich etwas angehen. Wenn die Triebwerke eines Flugzeugs, in dem man sitzt, aussetzen, Und das kann mit jedem Flugzeug passieren, auch mit Flugzeugen, die nach Malle oder sonst wohin fliegen. Dann könnte der Gedanke aufkommen, das geht mich etwas an. Beim Wohnungsbrand in London, Kensington, wurden Bilder von Menschen gezeigt, die vor offenen Fenstern mit Tüchern wedelten und mit lauten Rufen auf sich aufmerksam machten. Und sie rochen den Rauch und sie hörten die Sirenen draußen, spürten die Wärme des Feuers. Sie merkten, hier passiert etwas in dem Haus, das geht mich etwas an. Aber im Gleichnis vom verlorenen Schaf fehlen solche Kriterien der Gefahrerkennung. Und deshalb denkt man, rührende Geschichte. Deutsche Dichter haben Ähnliches geschrieben. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Oder Rotkäppchen. Aber wem kümmert das wirklich? Das entspricht wahrscheinlich unserer Einschätzung. Und wenn wir diese Zeitung verteilen, diese 6.000 oder vielleicht auch nachher noch mehr, könnte das auch unser Gedanke sein, wen kümmert das eigentlich, was da drin steht? Auch wenn es einer liest. Auch wenn Kloppi da drinnen Rechenschaft ablegt von seinem Glauben an Gott. So, und doch gab es Momente oder diesen Moment, der das Gleichnis aus der Sicht Jesu sinnvoll und nötig machte. So wertvoll, dass er es erzählte. Es ist die Situation, in der er mit bestimmten Menschen war, die sich zu ihm hingezogen fühlten, weil sie offensichtlich merkten, dieser Mann hat uns etwas ganz Besonderes von Gott zu sagen. Leute, die Wert darauf legten, ihm zuzuhören, aber wahrscheinlich auch wussten, dass sie keine moralische Legitimität dafür hatten. Leute, die man niemals im Tempel oder auch nur in der Nähe des Tempels von Jerusalem gesehen hätte. In keiner Synagoge. Der heilige Gott, als dessen Repräsentant Jesus sich in seinen Reden zu erkennen gab, wie konnte er mit dieser Sorte Mensch überhaupt umgehen? Die sich schon von sich aus vom Tempel zurückgehalten haben. So nah an sich heranlassen, dass er sich sogar beim Essen, bei einem Essen mit ihnen unterhielt. Im Bericht steht über diesen besonderen Moment: Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Vers 1, die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Sie empörten sich, das war also eine richtig aufgeregte Situation. Es war ein Dilemma für die moralisch gebrandmarkten Hörer Jesu. Und es drohte auch zu einem Dilemma zu werden für den Prediger Jesus. Und mitten in diese Situation hinein spricht Jesus von Schafen, die Gott verloren gegangen sind. Die einen Eigentümer haben, einen Hirten, einen, der sich um die Verlorenen kümmert. Es gibt ein Jesuslied, das ich eigentlich mag, sehr gerne mag. Ohne dich wäre ich verloren, ohne dich wüsste ich nicht viel. Und ich weiß, es gibt Menschen, die das gerne singen. Andere könnten das nicht so. Die, die es mitsingen könnten, haben etwas erlebt, wie die, die sich seinerzeit zu Jesus und seinen Predigten hingezogen fühlten. Sie haben gemerkt, Gott interessiert sich für mich auf unbegreifliche Weise. Und wie kann er sich für mich interessieren, wo ich doch so wenig seinen moralischen Ansprüchen genüge. Sein Gleichnis passt in das Dilemma, das immer dann auftritt, wenn Menschen spüren, hier ist etwas Heiliges in meiner Nähe. Das Heilige ist nicht aus der Welt, Gott ist nicht aus der Welt. Und dann entsteht immer ein Dilemma und in dieses Dilemma hinein spricht Jesus mit diesem Gleichnis. Und es ist einer von 99 unserer Gesellschaft, die davon angesprochen werden. Und die sagen würden, gut, dass es dieses Gleichnis für mich gibt. Eine Bewohnerin des Hauses, das vor 3 Tagen in Flammen stand, sagte, sie und ihr Enkelkind haben geschlafen, als es brannte. Und sie seien aufgewacht von Geräuschen rund ums Haus. Die Frau ging ans Fenster und sah die Feuerwehr. Und da erkannte sie ihre Lage und sie weckte ihr Enkelkind und stürmte mit ihm die Treppe runter nach draußen. Und das Dilemma, von dem ich gerade gesprochen habe, ist so ein Aufwachen, ein inneres Aufwachen. Hinsichtlich der Verlorenheit, die Jesus in seinem Gleichnis erwähnt. Und für dieses Dilemma gibt es dieses Gleichnis. Und dann redet Jesus auch in diesem Gleichnis von schlechten Karten, schlechten Lebenskarten. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach. Ich wüsste nicht, ich bin kein Hirte, ne? Von Schafen jemals gewesen, aber ich wüsste nicht, wie ich darauf antworten würde. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich lasse das Verlorene laufen und schütze lieber die 99. Aus wirtschaftlichem Interesse. Aber Jesus erzählt das hier anders, weil er kein wirtschaftliches Interesse hat an uns. Es geht ihm um etwas anderes, um ein Empfinden, das er hat. Aber er lässt die 99 zurück, der Hirte, in diesem Gleichnis. Und das ist eine ziemlich dramatische Sache, über die Jesus redet. Gysi hat mal gesagt, ihr wisst, wer das ist, ne? War lange Parteivorsitzender der Linken. Gregor Gysi hat mal gesagt, er möchte sich keine Gesellschaft vorstellen, in der Gott keine Rolle spielt. Und deshalb klingt das ziemlich dramatisch, wenn Jesus sagt, dass es tatsächlich passieren kann, dass Gott ein Pulk von 99 Schafen, der Hirte da weggeht. Dass er sie praktisch stehen lassen muss. Und dann eben diese Gesellschaft dann dieser Gefahr aussetzt, von der Gregor Gysi gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, eine Gesellschaft, wo das mal passiert. Jesus sagt, diese 99 sind gerecht. Gerecht bedeutet, ihnen geht's mit und ohne Gott gut. Es geht ihnen ohne Gott gut oder mit Gott gut, ohne dass sie mit ihm neu beginnen müssten, ohne jemals in diesem Dilemma gestanden zu haben, von dem ich vorher geredet habe. Dass der Hirte diese 99 verlässt, um das verlorene Schaf zu suchen, ist eine krasse Kritik an alle, die sich vielleicht sogar auch Christen nennen, an uns auch, vielleicht ohne jemals mit Gott begonnen zu haben. Wie vielen Menschen bin ich begegnet? Auch mit so einer Zeitung da. Und die mir gesagt haben, ich habe meine Konfession. Ich habe meinen Glauben. Gehe zwar nicht in die Kirche, habe aber meinen Glauben. Gerechte Leute. Und dann gäbe es immer Gründe, die wir auch kennen, zu sagen, ja, mein Glaube, wie das bisher alles gelaufen ist, es reicht mir. Bei mir muss ich im Prinzip auch nichts ändern, nichts verändern. Auch meine Gemeinde kann so bleiben, wie sie ist, da muss ich im Prinzip auch nichts ändern. Wir können uns immer weiter an der Köppe haben, immer weiter streiten, immer weiter aus dem Wege gehen, muss ich nichts ändern. Was glauben wir denn wohl, wie Gott auf sowas reagiert? So wie hier. Das ist eine Gefahrensituation. Die 99 Gerechten im Gleichnis von Jesu verlorenen Schaf könnten Folgendes zu denken geben, dass der Wunsch, mit Gott neu zu beginnen und Jesus als Gelegenheit dazu aufzufassen, immer etwas Gutes ist. Jesus hat ja die Bergpredigt gehalten. Was redet er denn da? Da redet er von Leuten, die merken, dass sie einen Balken im Auge haben. Ja, und der andere im Verhältnis eigentlich, was seine Schlechtigkeit betrifft, nur ein Splitter. Und er sagt, es ist gut, so zu denken. Aber keinen Grund zu sehen, sich von Gott ändern zu lassen, den Splitter immer nur in den Augen des anderen zu sehen und zu kommentieren, das ist schlecht. Mit anderen Worten, je weniger wir mit dem Thema Umkehr oder Veränderung oder wie auch immer, Paradigmenwechsel vielleicht sogar auch, was unsere Haltung zu Gott betrifft, etwas anfangen können, und je mehr es immer mehr die anderen sind, die sich ändern sollen, desto schlechter. Und das Gleichnis Jesu lässt die hoffen, die Zeiten kennen, in denen sie sich vor Gott schlecht fühlen. Und ich möchte dich mal fragen und mich auch mal fragen, gibt es diese Zeiten überhaupt noch in unserem Leben, in denen wir uns vor Gott schlecht fühlen? Nicht nur vor uns selber. Und das sind gute Zeiten. Das sind die wichtigsten Zeiten. Zeiten, in denen man sich fragt, Gott, wieso liebst du mich eigentlich? Gibt es nicht bessere als ich? Also, dass du den liebst, kann ich verstehen, aber mich? So zu denken ist gut. Und wer solche Gedanken schon lange nicht mehr kennt, der hat ein Problem mit Gott. Also, es gibt im Gleichnis 99, die der Hirte in der Wüste stehen lässt, das ist eine ganze Menge. Und dieser Hinweis Jesu ist eine Mahnung. Gott will und kann uns zur Umkehr an sein Herz ziehen. Und wisst ihr es, Umkehr, der Begriff Schuf im Alten Testament, ist immer eine großartige Gelegenheit. Es öffnet sich das Land Israel wieder und das Volk der Gefangenen, in Babylon Gefangenen, hat den Weg zurück wieder frei, nach 70 Jahren. Wenn der Herr die Gefangenen erlöst, heißt es in einem Psalm, dann werden wir jubeln und jauchzen und Freude wird über uns herrschen. Das ist Umkehr. Eine Chance. Eine Tür geht auf. Für Menschen, die fragen, Gott, wieso liebst du mich eigentlich? Umkehr heißt eine Gelegenheit ergreifen, die Gelegenheit, die Jesus im Gleichnis darlegt. Da steht von einem Hirten, der sich sehr um sein verlorenes Schaf müht. Er sucht es, bis er es findet. Ganz egal, wo es sich verirrt hat. Ob es sich in Frömmigkeit verirrt hat, ob es sich in irgendeiner Philosophie verirrt hat, ob es sich in irgendeiner Unmoral verirrt hat, ob es sich in einer Kirche verirrt hat, ob es sich außerhalb einer Kirche verirrt hat. Ob es sich in einem vielleicht zu strengen und gesetzlichen Elternhaus verirrt hat. Egal, wo es sich verirrt hat. Er sucht es, bis er es findet. Bis er es findet, ist wichtig hier, nicht nur suchen. Letzte Woche habe ich mein Handy verloren. Jetzt habe ich es wieder. Und das Handy hat es mir nicht leicht gemacht, es zu finden. Ich habe das nämlich angerufen und es hat nicht geklingelt. Es war abgestellt. Also musste ich meinen Grips anstrengen, wo ich mein Handy verloren habe. Und so sucht Jesus jeden, der merkt, bei mir muss ich etwas ändern, und er sucht, bis er findet. Finden bedeutet immer, es verändert sich etwas. Vor allem verändert sich etwas hin zur Freude an Gott. Wann haben wir uns wirklich zum letzten Mal am Herrn des Himmels und der Erde und unseres Lebens gefreut? Das ist wie ein Sonnenaufgang, und deswegen der letzte Gedanke, Freude. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wisst ihr, das, was Jesus suchen und finden nennt hier, führte ihn ans Kreuz, an dem er für Sünder starb. Und er sagt, diese Such- und Rettungsaktion, dieser Such- und Rettungsweg funktioniert prächtig für jeden, der fühlt, ich muss mit dem Herrn neu anfangen. Und hier und da, das kann so nicht bleiben. Ich brauche Vergebung meiner Sünde. Der Hirte sucht das verlorene Schaf, bis er es findet. Das bedeutet, Jesus ist immer erfolgreich. Und wenn du deine Hoffnung auf Jesus Christus setzt, egal worin, wird das Erfolg haben, früher oder später. Und es gibt auf dieser Erde keinen einzigen Menschen, der seine Hoffnung wirklich auf Gott gesetzt hat, der in Jesus sich repräsentiert und der irgendwie gesagt hat, es hat nicht funktioniert. Es gibt keinen. Paulus hat mehr Menschen kennengelernt auf dem Missionsfeld als wir, und er hat mehr Menschen betreut und gecoacht, nachdem sie zum Glauben gefunden haben, als wir. Und er hat den Römern geschrieben, die Hoffnung führt nicht zu Enttäuschung. Das bedeutet, weil Jesus Christus gut ist im Suchen und Finden. Suchen, bis es finde, bedeutet, Jesus sucht immer erfolgreich, und du tust recht daran, wenn du deine Hoffnung auf Jesus Christus setzt. In Situationen, in der du in diesem Dilemma bist, von dem ich gesprochen habe. Man steht hier, der Hirte trägt sein Schaf nach Hause. Er treibt es nicht nach Hause. Sondern er trägt es, weil das Schaf offenbar selber zu schwach ist, selber zu gehen. Und durch selber gehen dann seine Verlorenheit zu beenden. Es gibt eine Gemeinschaft mit Gott auf diesen Schultern des Hirten. Und dieses auf den Schultern des Hirten sein greift etwas auf, was im Alten Testament über das Gottesverhältnis Gottes zu Israel steht, auf. Da, wo Gott in der Geschichte seines Volkes zur Hochform aufläuft, da trägt er es. Und dieses getragen wissen ist schon eine Veränderung, ein wichtiger Indikativ in unserem Leben. Am meisten sagen dann die Zeugen Jesu, dass er am meisten sein Volk am Kreuz getragen hat, an dem er starb, und am Ende nicht nur sein Volk, sondern alle, die dazugehören sollten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Tragen ist einfach etwas Besonderes, ein besonderes Gotteserlebnis. 5. Mose 32, Vers 10. Er fand seine Leute in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Nachts heulen die wilden Tiere in unseren Köpfen. Nachts kommt die Angst. Jemand hat mir erzählt, das ist hormonell bedingt, aber es ist mir egal, ob das hormonell bedingt ist. Aber die schlechten Gedanken kommen meistens nachts. Und da schloss er sie fest in seine Arme. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Das finde ich das beste Bild vom getragen werden, weil getragen werden bedeutet nicht auf den Schultern Gottes faul, dick und fett werden und keine Verantwortung mehr haben. Jesus lässt diese alten, goldenen Zeiten in seinem Gleichnis aufleben, wenn er sagt, und trägt es nach Hause. Jesus ist der Hirte, der sein Schaf aufhebt. So, und das auch gerne macht. Wir haben hier vom starken Gott geredet, ne? Wie groß ist eigentlich, wenn du mal wirklich hinguckst und nicht wegguckst und davor wegläufst, wie groß ist die Last deines Lebens? Die Last, die du hast mit Menschen, mit dir selber, vielleicht mit Arbeitskollegen, mit deinem Job und mit deiner Zukunft. Wie groß ist die Last? Und wir haben gerade gesagt, Gott ist ein starker Gott und Gott ist stark, das mitzuheben. Dich zu tragen, mental dich zu tragen. Geht ja nicht hier, was weiß ich, wie schwer ist einer, wie viel bringt er auf die Waage, ne? Sondern wie viel, was ist in ihm los? Und wenn er nach Hause kommt, steht da, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Wir haben uns ganz bestimmt schon über viel gefreut. Einige freuen sich schon auf ihre Zeugnisse. Oder auf die Beginn der Sommerferien. Keine Ahnung, du freust dich auf deinen Urlaub. Wir haben ja hier Urlaubssymbole, ne? Und vielleicht hast du einen schönen Ort, wo du hinfahren kannst und wo du deine weißen, schlohweißen Beine in die Sonne hängen kannst. Ist aber was Schönes. Wir freuen uns über Dinge, die uns gelungen sind. Wir freuen uns über das Wetter. Hoffentlich wird es noch wärmer, dass wir im Garten sitzen können vielleicht oder auf dem Balkon oder einen schönen Spaziergang machen können. Wir freuen uns, wenn die Arbeit getan ist. Jesus spricht von einer ganz besonderen schönen Moment hier, und zwar die Freude, die man empfindet, wenn man das Gefühl hat, es freut sich jemand, mich zu sehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich bin willkommen. Und das ist genau das, wovon Jesus hier redet. Da wird der Nachbar gerufen und komm, wir machen fest, da ist jemand angekommen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hatte Stress vielleicht mit dem oder vielleicht mochte der mich auch nicht oder dachte, also nichts geht mehr mit uns zusammen. Aber jetzt ist er hier, ne? Und ich bin so froh darüber und das ist die Freude, von der hier die Rede ist und die steckt mit Sicherheit an. Und wahrscheinlich ist diese soziale Komponente der Freude die beste Freude, die man überhaupt erleben kann. So schön kann kein Auto sein oder sonst was sein, kein Urlaub sein, dass du dich noch mehr darüber freust, als über diesen Moment, von dem Jesus Christus spricht. Wenn der Freund sich auf die Freundin freut, dann ist das für die Freundin schön, ne? Und wenn der Freund 10 Jahre nach der Hochzeit noch sagt, schön, dass du da bist, und das dann auch noch meint, ne, dann ist das noch schöner. Und so ist Gott auch nach vielen Jahren. Das ist Fakt und sicher. Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus schließt in seinem Gleichnis überhaupt gar nicht aus, dass wir fair sein sollen, dass wir ein gutes Leben führen sollen, dass wir hilfreich sein sollen und diese ganzen Dinge. Christen sollen Gutes tun, steht im 1. Petrusbrief. Ne? Das ist nicht der Punkt, worum es geht. Aber er sagt, dass Umkehr bei Gott 99 Mal so viel ankommt wie Gerechtigkeit. Und er sagt auch, es gibt wohl nichts Schöneres als das Gefühl, ich bin nicht nur bei irgendwem willkommen, sondern ich bin bei Gott willkommen. Immer noch. Was löst das jetzt bei dir aus? Ist das nicht was Schönes? Das zu wissen, das hier zu lesen im Gleichnis, zu sagen, ja, das gilt ja auch mir. Das ist etwas Wunderbares. Durch Umkehr sichert man sich dieses Gefühl. Und Gott sagt, man erlebt es dann auch, Gott freut sich, mich zu sehen. Und er zeigt es mir dann auch jeden Tag neu. Amen.